Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Ich darf heute zu Gast sein bei der Firma Fairplay Dowage Group und mein Gesprächspartner ist Wulf Riesenhöft, Director of Fleet Management hier im Hause.
Das bin ich. Hallo Hubi.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen.
Schön, dass du da bist.
Wulf, wir duzen uns,
ja,
wie wir das im Hafen so haben, ne?
Genau. Wie sich das gehört.
Und ja, ich würde gerne wissen, was Fairplay hier im Hamburger Hafen nicht nur hier so zu tun hat und was deine Person angeht. Damit würde ich gerne anfangen. Das heißt, dein persönlicher Weg, weil der Begriff, also der Titel Director of Fleet Management, was versteht man darunter im Hause Fairplay und generell?
Gut, also fangen wir mal an. Wie bin ich zu Fairplay gekommen?
Genau.
Ich habe mal Schifffahrtskaufmann gelernt, mhm, vor vielen, vielen Jahren. Habe mehrere Stationen durchlebt, habe ein Abendstudium gemacht, war dann für 2 Jahre in den Vereinigten Staaten tätig und habe mich wieder nach Deutschland zurückentwickelt und habe bei Fairplay angefangen, von der Großschiffsreederei gekommen zur Kleinschiffsreederei und habe da im Grunde genommen alle Funktionen belegt, die man in einem Schleppunternehmen belegen kann. Mhm. Ich bin also angefangen als Assistent in der Befrachtung. Wir haben also unsere Seeschiffe auf weltweite Fahrt geschickt, die großen Seeschlepper. Wir haben hier am Hafen gearbeitet oder arbeiten noch im Hafen. Und so habe ich mich also über die Jahre immer ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet. Mittlerweile bin ich also hier Prokurist in der Firma. Mhm. Und Fleet Management, ja, das umfasst eigentlich alles, was unsere Schiffe anbelangt. Ja. Also das geht los bei Schiffen, die wir einchartern müssen, weil wir selbst nicht genug haben. Mhm. Schiffe, die wir verkaufen. Es geht aber auch um Themen wie einsatzoptimaler Standort für Schiffe. Also welches Schiff gehört wohin, das diskutieren wir. Das fällt in meinen Aufgabenbereich. Dann ein großer Teil ist die Versicherung unserer Schiffe. Wir haben natürlich eine Flotte von 85 Schiffen, mhm, die bei uns hier durchs Kontor laufen. Da bezahlen wir eine ganze Menge Versicherung. Da sind natürlich auch Maschinen bei. Das sind Sachen, die also über meinen Schreibtisch laufen. Und ja, dann aufgrund meines profunden Wissens der Reedereigeschichte bin ich also natürlich auch immer so laufendes Lexikon und, okay, und Erfahrungsschatz, den meine Kollegen gerne mal anbohren.
Also im Grunde fast für alles.
Ja, also im Grunde genommen nach 26 Jahren hier in der Reederei hat man ganz viel gesehen. Ich habe an ganz vielen Entwicklungen teilgenommen. Mhm. Unsere Expansion nach Polen, nach Antwerpen, nach Rotterdam, genau, und so weiter, überall war ich bei. Und natürlich ist man dann in viele Sachen eingebunden, mhm, und man wird oft gefragt, wie Dinge zusammenhängen, auch historisch. Mhm.
Was für so einen Betrieb ja wichtig ist, ne? Ich meine, die Erfahrung zählt ja enorm, glaube ich, gerade in der Entwicklung auch eines solchen großen Unternehmens. Du hast schon angesprochen, verschiedene Sitze, in wie vielen Häfen seit ist Fairplay zu Wege?
Also im Moment sind wir in 28 europäischen Häfen unterwegs.
Wahnsinn.
Und jetzt so die Mainports sind natürlich Hamburg, mhm, und hier die Elbe über Hauptstade, Brunsbüttel, aber auch Wilhelmshaven, Bremerhaven, Bremen, Nordenham, Brake, Rotterdam, alles, oh, was so um Rotterdam ist, Antwerpen. Und dann natürlich last but not least auf jeden Fall Polen. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Standort oder ganz, mhm, wichtiges Standbein. Wir arbeiten da an der Odermündung, also Swinemünde, Police und Stettin. Und in Gdynia auf der Ostseite von Polen.
Ja.
Also das ist alles, Wahnsinn, so, wo wir uns rumtreiben.
Und der Hauptsitz ist aber Hamburg.
Der Hauptsitz ist hier in Hamburg. Hier ist das Reedereizentrale. Mhm. Und von hier werden auch alle strategischen Entscheidungen gefällt und werden auch in die Organisation ausgerollt.
Mhm. Und war denn dein Weg generell, also war Amerika war auch schon Schifffahrt?
Das war auch schon Schifffahrt, okay, ja. Also ich, mhm, bin seit 38 Jahren in der Schifffahrt,
okay,
und bin ja der Liebe wegen nach Deutschland zurückgekommen.
Sehr oft so, ne?
So ist es. Und ja, habe im Grunde genommen wieder einen Stich in Deutschland gesucht, habe ihn hier gefunden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es war eigentlich nur geplant als vorübergehende Station, als Durchgangsstation. Aber wenn man in der Schleppschifffahrt einmal landet und da so ein bisschen eine Neigung für hat, dann ist das also eine nicht endende Liebe. Das macht also irre Spaß. Und ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen, außer Schleppschifffahrt.
Ich stelle es mir jetzt ja hochtechnisch vor, zum einen natürlich auch, was die Basis des Betriebs ist. So, das heißt, jeder Schlepper hat ja eine enorme Power. Es gibt auch, jeder hat ein Bild vor Augen natürlich, was das Image von Schleppern so angeht. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Das heißt, es ist ja nicht nur der operative kaufmännische Teil, den man hier im Büro bewältigen muss, sondern das Technische ist ja, glaube ich, auch das, was dich generell auch gelockt hat. Das heißt, ihr habt wie viele Schlepper nochmal im Betrieb und gibt es Unterschiede? Was ist der Unterschied von einem Hochseeschlepper zum Assistenzschlepper im Hamburger Hafen?
Gibt es das? Naja, oder? Natürlich gibt es Unterschiede. Wir haben natürlich verschiedenste Schlepper, die also für alle möglichen Einsatzgebiete konzipiert sind. Der wesentliche Unterschied ist natürlich immer die Größe. Mhm. Aber ich sag mal, ein größerer Hafenschlepper heute ist durchaus in der Lage, um die Welt zu fahren.
Okay.
Und wir haben unterschiedlichste Antriebskonzepte. Viele Hochseeschlepper sind in der Regel als Zweischraubenschlepper ausgelegt, aber wir haben hier ganz viele Schlepper mit ASD-Antrieben, das sind also Ruderpropelleranlagen, die durch das Heck des Schleppers gesteckt sind und quasi wie ein Außenbordmotor sich frei drehen können, aber um 360 Grad. Und diese Art und Weise des Antriebs erlaubt dem Schlepper also irre schnell zu drehen und sehr wendig zu sein.
Also quasi so auf dem Teller, sage ich mal.
Auf dem Teller
so,
ne? Drehen, das kann man ja beim Hafenschlepperballett immer ganz gut sehen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja das beste Beispiel, wo dem Normalbürger, der Normalbürgerin ja auch der Schlepper näher gebracht wird. So, ne? Letztendlich, ja.
Genau.
Jedes Jahr wieder aufs Neue und in diesem Jahr wieder.
Ja, wir arbeiten gerade mit der Messe dran, dass wir das zusammengeschustert kriegen. Das Problem ist, die Leute erwarten immer, dass die Schlepper sich so schön auf die Seite legen. Das ist auch, sieht auch ganz toll aus für die Zuschauer. Wir haben aber diese Kleinschlepper nur noch sehr begrenzt in der Flotte, weil der Trend zum großen Schlepper geht. Und wir reden also heutzutage über PS-Leistungen, die im Bereich so bei 8000 PS liegen bei so einem Schlepper. Ja. Und die Schlepper, die wir also traditionell zum Hafenschlepperballett einsetzen, die haben 2500 PS. Okay. Also das ist ein ganz anderer Schnack. Und deswegen also ist das, sagte ich, so ein bisschen zusammenschustern. Wir schustern natürlich nicht, aber wir planen das zusammen und wir müssen also dann die Schlepper auch entsprechend herpositionieren, damit wir die zur Verfügung haben.
Ich muss da trotzdem vorher schon mal einhaken, weil das natürlich immer ein Spektakel ist und so und wir uns alle drauf freuen, wenn es wieder stattfindet. Ich stelle es mir enorm schwierig vor. Also ich glaube, wenn man gut oder vorab gefragt, welche Kenntnisse muss denn der Schlepperkapitän haben? Welches Patent und welche Anforderungen muss der mitbringen?
Also das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Unsere Seeleute, die wir haben, wir nennen die also auch ganz normal Seeleute, weil die auch oft rausfahren, sind ganz normale Nautiker oder Techniker. Die haben also ganz normale Patente für die Seefahrt und kommen bei uns als fertige Nautiker in der Regel an. Also als Kapitäne vom Kümo oder vom Großschiff, je nachdem, wenn es die wieder in die Heimat zieht, dann kommen die bei uns in Einsatz. Allerdings ist jemand, der ein Patent hat und ein großes Schiff gefahren ist, nicht zwangsläufig qualifiziert, einen Schlepper zu fahren. Also bei uns laufen die Leute durch eine Ausbildung, die so zwischen 2 und 2,5 Jahren dauert, bis die wirklich auf die Menschheit losgelassen werden.
Naja, man darf ja nicht vergessen. Also ich dürfte jetzt mit meinem Hafenpatent, brauche ich nicht ankommen, ne?
Nö.
Gut, habe ich auch nicht vor, ist ja auch beruhigend, das ist gut. So. Nein, aber die Verantwortung ist ja das Thema natürlich. Also man hat ja da ordentlich Power dann unterm Hintern, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich sag mal, Schlepper zu fahren, da muss man ja auch einen gewissen Respekt mitbringen. Ne?
Also die Schlepper reagieren natürlich jetzt nicht wie ein Jetski. Das muss man also ganz klar vorausschicken. Aber es ist so, dass man in beide Richtungen denken muss. Also man muss voraus und rückwärts denken. Die Schlepper drehen sich während der Fahrt. Das heißt, man dreht sich auch auf der Brücke, guckt mal nach vorne, mal nach hinten und die ganzen Handgriffe, die man dann macht, müssen sitzen. Da kann man also nicht irgendwie ausprobieren. Und das hat man entweder im Gefühl oder man hat das nicht. Und wir haben also viele Beispiele gehabt, wo Leute bei uns den Einstieg gesucht haben, haben es probiert und haben nach einem halben Jahr gesagt, nee Leute, das kriege ich nicht hin.
Ja.
Weil wir auch im Grunde genommen mit unseren Schiffen gegen so ziemlich alles verstoßen, was man üblicherweise in der Schifffahrt macht, nämlich sich frei halten, Abstand halten, langsam fahren, vorausschauen fahren. Wir fahren an Schiffe ran, das ist ganz eng. Wir berühren andere Schiffe und es gibt dann so Beispiele, wenn wir Eisgang im Hamburger Hafen haben, da müssen die Liegeplätze freigespült werden und dann wird das verbleibende Eis mit dem Schlepperrumpf rausgetrieben. Dann traversiert er also zwischen Schiff und Kaimauer raus, während die Kollegen schon das Großschiff auf die Kai drücken. Also. Da muss man genau wissen, was man macht.
Ja, kann man sich vielleicht auch bildlich vorstellen, so verstehe ich es jetzt, also ob ich jetzt ein großes Schiff fahre, was auch irre ist, also ein Kreuzfahrer oder Container, ist was anderes. Also ohne nicht respektlos zu sein, man fährt mehr oder weniger geradeaus, hat natürlich auch viel Power, aber es ist diese Wendigkeit nicht da.
Ja, genau. Also, okay. Also wir halten zum Beispiel innerhalb einer Schiffslänge an.
Ja, Wahnsinn. Okay. Gut, und die Stärke nochmal, also ich habe es jetzt verstanden, ein Schlepperballett kann man auch nicht vorher groß üben, denke ich mal. Wenn man nochmal in die Ausbildung geht, das macht man hauptsächlich auf dem Schlepper,
ja,
richtig?
Ja.
So? Oder gibt es Simulatoren irgendwo?
Nein, also das kann man nur erfahren, okay, an Bord.
Okay. Ich finde schön, dass du sagst, dass es eine Gefühlssache auch ist, weil ich glaube, bei aller Stärke, was so ein Fahrzeug hat, ist im Kleineren genauso auf einer Barkasse. Du musst immer ein Gefühl haben, wenn du ein bewegliches Teil unter dir hast, oder wenn du ein Fahrzeug bedienst. So. Das finde ich in allen Bereichen ganz wichtig.
Genau.
Wie viele Mitarbeiter hat Fairplay? Wie viele sind davon Kapitäne, Schiffsführer?
Grob? Also wir sind grob in Deutschland 500 Mitarbeiter. Das erstreckt sich also auf Landpersonal, seefahrendes Personal. Und wir haben so, ich würde sagen, so um 80 Kapitäne,
okay.
80, 90 Kapitäne, nee, müssen mehr, 160 Kapitäne ungefähr haben.
Und kann man sich, also jetzt fange ich hier an, kann man sich den Job dann aussuchen? Ich würde doch gerne in eine der anderen Städte gehen oder so, oder ist das?
Also was wir im Rahmen der Ausbildung versuchen und eigentlich erwarten, dass wir bei unseren Nautikern dahin kommen, dass die alle Bereiche, die wir beackern, im Endeffekt befahren können. Okay. Es gibt also verschiedene Freifahrtgrenzen, die müssen also eine bestimmte Anzahl von Fahrten in einem bestimmten Revier abliefern. Dann dürfen die sie also ohne Lotsenberatung fahren. Das erwarten wir von den Leuten. Und wenn es dann natürlich bestimmte Gründe gibt, dass man also, was weiß ich, in der Nähe von Wilhelmshaven lebt und dann auch da gerne eingesetzt werden möchte, dann machen wir das. Aber grundsätzlich erwarten wir von jedem Mann an Bord, dass er überall fahren will und fahren kann. Und da die Wachzeiten an Bord entsprechend lang sind, also in der Regel zwischen 1 und 2 Wochen,
okay,
ist es so, dass es denen eigentlich relativ egal ist, wo die eingesetzt werden.
Okay, klar.
Also die kommen nicht morgens und gehen abends nach Hause, sondern die bleiben 1,5 Wochen oder 2 Wochen am Stück an Bord.
Okay.
Und von daher ist es also relativ egal, wo die eingesetzt sind.
Nochmal zu den Typen der Schlepper. Also ich habe gesehen, Offshore Betreuung, nenne ich es jetzt mal so.
Ja.
Das heißt, ihr seid in vielen Bereichen da. Es gibt auch eine Begrifflichkeit, die habe ich gesehen, die arge Küstenschutz, die eine Rolle spielt und in dem Zusammenhang auch ein Notschleppkonzept der Bundesregierung.
Richtig.
Kannst du mir dazu ein bisschen was erklären, weil das finde ich wichtig und spannend.
Ja, wenn wir da mal zurückspulen, sagen wir mal so 25 Jahre, da gab es diesen Pallas-Vorfall in der Nordsee. Daraus haben die Länder im Grunde genommen gelernt, dass wir irgendwas konzertiert machen müssen. Man hat dann dazu gegriffen oder hat dann erstmal einen Schlepper in Charter genommen, das war die Ozeanik von Buxier, die also als Wachschlepper in der deutschen Bucht vor Ort lag und auf Einsätze gewartet hat. Daraus hat sich im Grunde genommen ein Zusammenschluss ergeben aus den deutschen Schleppreedereien, die eine Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz gegründet haben und gesagt haben, wir wollen mal gucken, ob wir uns das nicht zur Aufgabe machen können. Wir haben dann nach einer erfolgten Ausschreibung den ersten Schlepper, oder gar nicht wahr, wir haben vorher also vorhandene Schlepper eingesetzt an der Ostseeküste. Das war die Fairplay 26, die ist so lange Jahre in Rostock gewesen. Und wir haben dann gesagt, eigentlich müsste da viel spezielleres Schiff hin. Und wir haben also dann gemeinsam uns Gedanken gemacht. Es kam dann zu einer Ausschreibung. Da ist der Schlepper Nordic bei rausgekommen, der jetzt in der Deutschen Bucht liegt. Der ist zum Beispiel mit einem Zitadellenbetrieb ausgerüstet. Die Motoren haben Vorfunkenstrecken, dass die auch in explosiven Umgebungen arbeiten können.
Okay.
Und diese Schiffe sind dann konzipiert worden, sind dann an den Bund verchartert worden. Und wir haben also in der Nordsee momentan die Nordic eingesetzt, in der Ostsee die Baltic. Das ist ein 160-Tonnen-Schlepper. Der 180-Tonnen-Schlepper ist die Nordic in der Nordsee. Und wir haben dann noch hier auf der Elbe seit neuestem die Fairplay 35 mit 104 Tonnen. Das ist ein Schlepper, der also für Notfälle auf der Elbe im Grunde genommen auf Station liegt, weil die Schiffe immer größer werden. Es gab also etliche Vorfälle, wo also gerade diese großen Containerschiffe mal ohne ein bisschen ohne Antrieb
aus dem waren. Ruder.
Aus dem Ruder.
Laufen.
Ja, nee, aus dem Ruder nicht, aber wir hatten schon Schiffe, wie man so schön in der Schifffahrt sagt, die schwarzes Licht hatten, wo also alles auf mal aus war, und da haben wir dann eingegriffen.
Okay. Ich muss noch mal kurz jetzt darauf eingehen, wie ist denn die Situation im Moment? Also wir erleben ja in der Schifffahrt tatsächlich, in der Großschifffahrt, Containerschifffahrt, dass es Staus gibt, dass die Zeiten gerade anders sind, als wir sie vor 3 Jahren hatten. Wie betrifft das denn euch als Schlepper? Wie früh wisst ihr, wann welcher Container hochkommt und wann ihr welches Schiff, wie ist da die Kommunikation?
Also wir haben natürlich hier eine Anbindung an das Oberhafenamt, an die HVCC in Hamburg, die also die Terminalplanung macht. Und wir wissen im Grunde genommen so eine Grobplanung 2-3 Tage im Voraus. Und dann ruckelt sich der Verkehr zurecht. Es kommt immer darauf an, welche Schiffe reinbestellt werden. Daraus entwickeln sich Konvois, die auf der Elbe dann geplant werden. Und wir wissen im Grunde genommen so 8, 10, maximal 12 Stunden vorher, was auf uns zukommt, und reagieren dann entsprechend darauf.
Das jetzt in der Zeit erst oder generell immer schon so?
Nein,
kurz?
Grundsätzlich
so.
Okay. Wir haben ja den Vorlauf der Elbe-Passage.
Ja.
Der dauert ja in der Regel so 6 bis 8 Stunden. Und wir wissen im Endeffekt, wenn sich ein Schiff an diesen Point of No Return, oder wenn es den passiert hat, das kommt jetzt hoch, das muss hochkommen, das kann nicht mehr umdrehen.
Okay.
Und entsprechend müssen wir dann unsere Planung vorantreiben.
Also ist für euch so gesehen so ein bisschen die 100 Kilometer Elbe, die wir grob haben, so eine Pufferzone, mit der ihr gut arbeiten könnt. Wo andere sagen würden, die Reederei, schneller wäre besser.
Ja.
Aber für euch, ihr könnt damit
planen. Also für uns ist das für die Kapazitätsplanung wirklich gut.
Verstehe. Okay.
Und selbst damit wird es ab und zu noch eng.
Okay. Wie ist es denn für dich persönlich? Also wie oft bist du denn draußen und was stellt der Hafen für dich sonst generell dar? Ist es nur Schlepper oder gibt es noch, weil für mich ist es ja immer das Touristische, der Hafen ist eine Sehenswürdigkeit für viele Menschen, die kommen. Wie guckst du, vielleicht auch von hier oben aus dem Büro teilweise auf den Hafen, wie ist der Blickwinkel da drauf? Ist es rein Arbeitsfeld?
Also ich bin gerne im Hafen, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich mag wirklich Schlepper ausgesprochen gerne. Ich finde, Hafen ist eine unglaublich spannende Geschichte. Von daher, also ich versuche so oft wie möglich draußen zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn ich die Papierstapel auf meinem Schreibtisch sehe, die müssen immer erst bearbeitet werden. Was ich nach wie vor gerne mache, am Wochenende fahre ich nicht Schiff, da fahre ich gerne Motorrad, aber ich fahre dann oft mal in den Hafen und gucke mir dann Hafen aus verschiedenen Blickwinkeln an. Und da wir ja nicht nur einen Hafen haben, in dem wir aktiv sind, also Hamburg, tauche ich auch mal in Stade auf, oder ich bin in Brunsbüttel, oder ich fahre mal nach Wilhelmshaven rüber. Da ich in Elmshorn lebe, ist das für mich also,
das ist ja super.
Ich bin recht zentral, kann mich also ganz gut frei bewegen.
Wunderbar. Also spielt der Hafen schon auch generell im Leben eine Rolle. Man kann es ja auch nicht mehr wegdenken. Jeder, der im Hafen tätig ist über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar, da gehört das, ist es ja ein Lebenselixier, würde ich sagen.
Also für mich auf jeden Fall. Also ich bin einfach gerne, ich mag den Geruch im Hafen, ich mag die Geräusche, ich mag die ganze Atmosphäre.
Ja.
Und von daher, also ich sehe schon ein bisschen mit Schrecken auf meine Rente, die in ein paar Jahren kommt. Aber dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit, also sowas zu machen.
Ja. Na, das wird man ja beibehalten. Der Besuch ist ja da immer gestattet, und Motorradfahren ist ja dann wahrscheinlich auch noch mehr Thema. Letzte Frage vielleicht. Zukunft des Hafens, irgendwas, was schneller gehen müsste im Moment, wo du sagst, da könnte man ein bisschen, wir müssen ja alle auch an den Klimawandel denken. Wo sehen wir in 5 oder in 10 Jahren, wo ist der Hamburger Hafen?
der Hamburger Hafen wird immer noch da sein. Mhm. Das ist also ganz klar. Ich glaube, dass wir im Hinblick auf Klimawandel sicherlich gewisse Zugeständnisse machen müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel ein Schlepper klimaneutral den anzutreiben, das ist quasi unmöglich. Es gibt durchaus Modelle, die sagen, wir wollen einen Batterieschlepper haben, aber was mache ich denn mit einem Batterieschlepper, wenn der leer ist und ich habe eine Notsituation?
Ja, verstehe.
Es ist genauso wie im Ahrtal. Was wäre da gewesen ohne die Baumaschinen, die wir jetzt haben? Also da ist kein einziger Bagger mit dem Dynamo angetrieben. Das wird nichts. Also es gibt sicherlich Bereiche, in denen man klimaneutraler sein kann. Wir überlegen auch, wie wir uns daran beteiligen. Aber bei uns scheitert das schon an ganz einfachen Sachen, dass ein Gasmotor nicht das Drehmoment entwickelt, das wir auf unseren Schiffen brauchen. Mhm. Und vor allen Dingen für die Flüssigkeit der Manöver ist es, oder für das Flüssige im Manöver ist es erforderlich, dass wir also einen Motor haben, der sofort reagiert und nicht der 30 Sekunden braucht, um im Endeffekt auf eine Drehzahl zu kommen und dann das Drehmoment zur Verfügung zu stellen.
Ist ja auch eine Frage der Sicherheit am Ende, ne?
Am Ende ja. Also von daher, es gibt sicherlich Sachen, die wir machen können. Wir werden auch einige Schlepper oder viele Schlepper umrüsten auf Tier 3, also im Endeffekt auf Autoniveau von den Abgasen her. Aber am Ende stößt natürlich ein Schlepper, der 8000 PS hat, entsprechend Abgase aus. Das müssen wir einfach hinnehmen. Wenn wir 400 Meter Schiffe hier haben wollen, müssen wir auch entsprechend starke Schlepper haben. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ist auch mal eine klare Aussage und definitiv, glaube ich, verständlich.
Im Hafen kann man das machen.
Ja.
Da spricht man Klartext.
Genau, ja, sollen wir auch so. Also, lieber Wolf, es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, alle, die uns zuhören, die werden demnächst mit einem anderen Blick auch auf die Schlepper im Hafen blicken oder in den Häfen generell. Ich finde es auch ein sehr spannendes Fahrzeug und ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht treffen wir uns irgendwo mal an der Brücke und quatschen weiter. Würde mich sehr freuen.
Auf jeden Fall, das machen wir mal.
Und vielen Dank fürs Gespräch und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.